SRF Digital.
Das ist Digital, der Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen. Ich bin Jürg Tschirre und das sind die Themen von dieser Ausgabe. Swisscom will auch mit I.O. Anonym surfen mit dem Zwiebelkuchen. Ein Agent mit Hightech-Hosen und ein CMS aus Basel. Aber zuerst Windows 8. Es hätte ein neuer Start sollen werden. Windows neu erfunden. Mit dieser Ansage hat Microsoft vor einem Jahr sein neuestes Betriebssystem vorgestellt. Eben Windows 8. Die Reaktionen bei der Kundschaft ähnlich gemischt. Diese Woche hat Microsoft jetzt Verbesserungen gezeigt, die sie mit einem Software-Update im August anliefern wollen. Der Luzi Müller hat auf SRF 4 News zusammengefasst, was Technologiejournal zu diesen Neuerungen zu sagen hat.
Ja, und diese Journale haben insgesamt zurückhaltend positiv reagiert, würde ich sagen. Was allen Beobachtern und Journalisten ins Auge springt, auch uns natürlich, ist, dass der Startknopf plötzlich wieder da ist. Also das altbekannte Windows-Symbol unten links am Schreibtisch, mit dem sich Programme starten lassen, der Computer ausschalten lässt beispielsweise. Und der ist jetzt zurückgekehrt, der war bei Windows 8 verschwunden. Das ist natürlich eine sehr symbolhafte Änderung, eine symbolhafte Rückkehr, die sich sehr viele Benutzer gewünscht haben, die sich schwer taten, sich an die neue Oberfläche zu gewöhnen, an die neue Windows 8-Oberfläche, die mit Kacheln operiert statt mit den altbekannten Fenstern. Der englische Guardian, die Technologie-Seite dort, spricht darum auch von einem Fresh Start. Also es stellt die Frage, ob vielleicht jetzt der Neustart gelingt mit dem alten Startknopf sozusagen.
Bis jetzt waren ja alle etwas zurückhaltend, nicht nur Endkunden, auch große Unternehmen mit einem Umstieg auf Windows 8. Ändert das denn jetzt?
Ja, große Unternehmen steigen natürlich immer mit einer Verzögerung auf ein neues System um. Da wartet man zuerst, bis alle Fehler beseitigt sind, bis die nötige Software angepasst ist. Das ist ein Planungsaufwand. Aber im Fall von Windows 8 haben schon viele große Unternehmen Signale gesendet, wir haben gar kein Interesse an diesen neuen Funktionen. Dem hat Microsoft in der neuen Version Windows 8.1 Rechnung getragen. Man hat zum einen eben einfachere Möglichkeiten zur Verfügung gestellt, auf gewohnte Umgebungen zugreifen zu können. Andererseits, und das ist auch sicher korrekt, richtig von Microsoft aus, konzentriert man sich, die neue Oberfläche zu verbessern, also an den Neuerungen zu arbeiten, diese voranzutreiben. Dazu gehört beispielsweise auch die Einbindung und die Verwaltung mobiler Geräte unter Windows 8, also die Vernetzung von herkömmlichen Computern mit Handys und Tablets beispielsweise in einem Firmennetzwerk. Das ist etwas, was für große Unternehmen sehr, sehr wichtig ist und das ist ganz sicher ein Schlüssel, wenn dann die Windows 8-Strategie aufgehen soll.
Die doch zum Teil radikalen Änderungen in Windows 8, die galten vor einem Jahr noch als Wagnis. Wie sieht das die Presse heute?
Ja, der Guardian, um den nochmal zu zitieren, der möchte sich hier beispielsweise nicht festlegen. Man denkt, man sieht es als zu früh an, um Windows 8.1 jetzt als Erfolg zu sehen, als dass man hier die wichtigsten Fehler behoben hat. Andererseits sei es aber auch immer noch zu früh, als um Windows 8, das ganze Projekt, der Fahrplan Windows 8, als gescheitert zu bezeichnen. CNET, ein renommiertes Technologiemagazin, sieht das ähnlich. Man ist dort der Meinung, dass man entscheidende Dinge nachgebessert hat, dass man aber wahrscheinlich immer noch diese Nutzer enttäuscht hat, die sich eine traditionellere Oberfläche zurückgewünscht haben, also etwas, das mehr jetzt im Sinn von Windows 7 funktioniert hat. Generell gibt es natürlich viele Stimmen in der Presse, die das Schicksal von Windows 8, das potenzielle Schicksal von Windows 8 ähnlich sehen wie das von Windows Vista. Das war die vorletzte Windows-Version, die eine sehr, sehr schlechte Adoption hatte. Also da gab es sehr viele Leute und auch Geschäfte, die direkt von der Version davor, von Windows XP auf Windows 7 umgestiegen sind, die also Windows Vista komplett ausgelassen haben. Und das ist etwas, das durchaus mit Windows 8 passieren könnte. Ich halte das für eine etwas sehr düstere Aussicht. Ich denke, das ist auch noch zu früh. Windows 8 hat, wenn es dann in der neuen Version im August auf den Markt kommt, durchaus noch Chancen, sich hier besser zu etablieren.
Die Amerikaner scannen Internetdaten im grossen Stil, die Engländer auch. Das grosse Thema der letzten Woche. Barack Obama weiss also zumindest theoretisch, auf welchen Webseiten wir uns so umtreiben. Wir könnten es Obama und seinen Überwachungsbehörden aber auch schwerer machen. Zum Beispiel, wenn wir unsere Internetverbindungen anonymisieren. Reto Wittmer hat Philipp Gerber erklärt, was es dazu braucht.
machen wir mit einem Tor-Netzwerk. Das ist ein Netzwerk, um die Verbindungsdaten zu anonymisieren. Also wenn ich ins Internet gehe, es ist so, dass der Zielcomputer dort, wo eine Webseite drauf ist, sieht unsere Adresse. Und die Idee ist dann, also die Adresse von meinem Computer, wo ich dort drauf gehe. Und die Idee ist, dass man eben dann nicht mehr die richtige Adresse dort sieht, von dem Computer, wo ich damit ins Internet gegangen bin.
Mhm. Wie macht denn das Tor-Netzwerk?
Es leitet die Daten, die ich schicke, über verschiedene Computer, über Knoten, sagt man denen. Also die Daten, die gumpen von Knoten zu Knoten. Da gibt es eine ganze Kette von Knoten und die Route wird immer wieder geändert. Und dann ist es so, dass dann der Computer am Schluss eben nicht mehr der Computer, der am Anfang steht, also mein Computer kennt. Man kann das vielleicht ein bisschen mit einem Vergleich machen aus dem Autobereich. Nehmen wir mal an, ein Auto transportiert ein Päckchen ins Tessin. Dann hat sie am Anfang eine Autonummer dran, wo man dann könnte sagen, wenn ich in den Gotthardtunnel reinkomme, dann steht dort jemand, der die Nummer wechselt. Also kommt eine neue Autonummer über. Und dann fahre ich in den Tunnel rein und irgendwo so in der Mitte vom Tunnel steht dann wieder eine Person, die die Autonummer wieder wechselt. Und die zweite Person, die kennt ja dann nur die Nummern, die es beim Reinfahren und die, die es angehängt hat, jetzt, wo es weitergeht, ist das also schon so ein bisschen anonym geworden, das Auto. Und wenn dann das Auto aus dem Gotthardtunnel rausfährt, dann hat es dort wieder eine Person, die die Nummern nochmal wechselt. Und dann ist es noch anonymer, weil dann diese Person kennt ja dann nur die Nummern von der Mitte des Tunnels und die letzte Nummer. Und wenn dann das Auto irgendwo zu Locarno, sagen wir mal, angekommen ist und das Päckchen abgibt beim Empfänger, dann sieht der Empfänger nur die letzte Nummer und kann keinen Schluss mehr ziehen auf die erste Nummer, wo man das Auto hatte, wo es losgefahren ist. Und gleich ist das Päckchen angekommen, aber das Auto ist anonym. Also man kann eigentlich da den Besitzer vom Auto dann nicht mehr herausfinden. Und das Gleiche macht das Tornetzwerk einfach, statt einem Päckchen sind es dort unsere Daten, die so mit anderen Nummern ausgerüstet werden.
Super, schönes Beispiel. Also so aus vielleicht eine Überwachungskamera im Tunnel, aber die denken wir jetzt mal nicht dran, oder? Sonst Wurst. Also so kann man aber auf jeden Fall schön Spuren verwischen. Tönt spannend. Ist das einfach? Kann ich das auch so auf meinem Computer jetzt machen?
Man muss einfach einen Tor-Client, also ein Programm auf dem Computer installieren, kann ich gratis abladen und dann gehe ich mit dem Browser über das Tor eben ins Internet und bin dann anonymisiert.
Ha, wunderbar. Und wie vertrauenswürdig ist denn das?
Ja, du hast es gerade gesagt, im Prinzip, wenn es Überwachungskameras im Tunnel hat, oder, dann, dann ist es schon nicht mehr so gut. Und darum kann natürlich der amerikanische Geheimdienst im Prinzip verschiedene so Tor-Knoten herumschnüffeln, also so Daten abgreifen. Er könnte auch selber so Knoten betreiben und dann das halt so überwachen. Und dann hat er einen gewissen Teil von diesen Daten. Oder es könnte ihm vielleicht auch gelingen, den Start- und den Endknoten zu überwachen. Das wäre dann so beim Gotthardtunnel, also die Person, die am Anfang steht vom Tunnel und am Schluss und die gleichzeitig beobachten und dann können sie Rückschlüsse ziehen auf den Ursprung von der Verbindung, also auf mich dann.
Ich frage mich gerade, warum die das nicht alle einfach installieren, wenn es so relativ einfach ist.
Es ist nicht alltagstauglich. Also ins Internet gehen über das Tornetzwerk ist so langsam wie irgendwie in den 90er Jahren. Also der Seitenaufbau ist extrem langsam. Und was halt auch noch mühsam ist, ich müsste im Prinzip auf jeden Computer die Software drauf tun, also auch aufs Smartphone und aufs Tablet das Tor installieren. Und das ist mühsam, aber da haben wir eine Lösung dazu, so einen zentralen Tor-Computer für die Haie zum selber bauen. Die Idee ist, dass nicht jeder Computer selber muss schauen für seinen anonymen Zugang, sondern eben einen zentralen Computer zuhause im Netzwerk. Und da haben wir den Raspberry Pi genommen. Das ist ein Minicomputer, ein sehr günstig, kostet knapp 100 Franken. Der ist klein, einfach, braucht wenig Strom und wir können den auch nur dann einschalten, wenn wir ihn wirklich brauchen, den anonymen Zugang. Mhm. Und dann ist er auch schnell bereit, der muss also nicht noch lange rauffahren. Wir haben den Raspberry Pi so eingerichtet, dass er wie einen Internetrouter schafft, also das Kistchen, die den Internetzugang macht, zuhause. Und dann haben wir neben unserem normalen Funknetzwerk einfach ein zweites und auf das zweite Funknetzwerk kann dann jedes Gerät, das ins Internet will, sich verbinden, wenn Bedarf nach so einem anonymen Zugang eben da ist. Der Guido Berger hat das gestern ausprobiert und es ist recht einfach gewesen.
Ja. Ja, ich würde jetzt sagen, es ist nicht gerade ömeli-tauglich so, aber es ist auch nicht wirklich schwierig gewesen, finde ich. Das ist eine Anleitung auf einer Website, die Adafruit heisst und der kann man eigentlich wirklich Schritt für Schritt folgen, Anleitung. Und das habe ich gemacht und habe kein einziges Problem gehabt. Also nicht irgendwie Zeug, die ich noch selber haben müssen, basteln oder so. Okay. Also man muss sich so zutrauen, dass man Befehl in so ein sogenanntes Terminal-Fenster überkopiert und die dort ausführt. Aber wenn man sich das zutraut, dann dann schafft man es. Es ist technisch eigentlich komplex, was man da macht, weil der WLAN-Adapter, den man an den kleinen Minicomputer, an den Raspberry Pi anhängt, das ist der erste Schritt. Dann muss man den so umkonfigurieren, dass man eben nicht aufs Internet zugreift mit dem WLAN-Adapter, sondern umgekehrt, dass wir mit anderen Geräten auf den WLAN-Adapter zugreifen können. Mhm. Und dann muss man auch eben einrichten, dass eine Art alle Verbindungen über das Tor-Netzwerk umleitet. Aber eben, wenn man einfach Schritt für Schritt deren Anleitung von Adafruit folgt, dann klappt das eigentlich und dann hat man eben so einen Zwiebelkuchen am Schluss.
Sagst du dann Zwiebelkuchen? Ich will Zwiebelweihen sagen. Warum ist Zwiebelkuchen?
Der Raspberry Pi, also der kleine Computer, das ist schon ein Wortspiel. Eben Himbeerkuchen, Raspberry Pi. Ja, genau. Und weil wir jetzt eben Tor drauf tun, Tor steht für die Onion Router, hat so eine Zwiebel im Logo von dem Tor-Netzwerk. Und darum ist das jetzt eben nicht mehr ein Himbeerkuchen, sondern ein Zwiebelkuchen.
Zum Thema Überwachung im Internet hat es auf SRF1 diese Woche ein Tagesgespräch gegeben mit meinem Kollegen Guido Berger. Wer es verpasst hat, kann es nachholen im Podcast vom Tagesgespräch. Jeder Technologie geht es irgendwann an Kragen und jetzt hat sie die SMS an der Reihe. Dazu zwei Zahlen. Über die letzten Festtage sind noch 10 Millionen SMS über das Swisscom-Netz verschickt worden. Tönt eigentlich nach viel, aber 10 Jahre vorher waren es noch ganze 75 Millionen. Ein Grund für den krassen Rückgang sind Gratisdienste wie WhatsApp oder Skype. Jetzt hat Swisscom einen eigenen Dienst herausgebracht, um diesen Gratis-Mitteilungsdiensten ein bisschen Konkurrenz zu machen. I.O. heisst der Dienst. Auf Englisch einmal. Auf dem Bärendeutsch tönt es anders, wie der Reto Wittmer den Garo Lüchinger zeigt.
Ich versuche es jetzt Berndeutsch.
Ich auch.
Das ist so ein bisschen die Idee von dem Dienst. Jeder soll es auf dem Handy installieren, also auf seinem iPhone oder einem Android-Smartphone. Und dann kann man miteinander kommunizieren, also chatten, quasi SMS, Bilder, Videos hin und her schicken, so wie ich es bei WhatsApp zum Beispiel gewöhnt bin. Telefonieren, auch mit Video. Und das alles gratis, respektive über die Daten-Flatrate, die dann natürlich aufgebraucht wird, mehr. Oder dann wirklich gratis über das WLAN. Also das I.O., sagen wir jetzt, ist so eine Kombination aus Skype und WhatsApp mit Swissness-Faktor. Das läuft über Swisscom, also das ist so ein bewährter Wert.
Tönt noch heimlich. I.O. Ich auch. Und du bist dabei?
Ja, ich wollte, aber auf dem Samsung Galaxy S4 ist die App nicht gelaufen. Also ist die Meldung gekommen, es sei nicht kompatibel. Das ist ein bisschen irritierend oder ich würde sagen ein bisschen peinlich, weil es ist ein relativ neues Gerät mit der neuesten Android-Version drauf. Also ich denke, das kommt dann aber noch. Sonst können eigentlich alle da dabei sein. Auch Leute, die nicht Swisscom-Kunden sind, das ist noch speziell. Und beim iPhone, ab dem iPhone 4 mit iOS 5 und eben Android, wobei eben dort gewisse Geräte nicht oder noch nicht funktionieren.
Es gibt also eine Hürde zu nehmen. I.O. Was ist denn das Ziel von der Swisscom, ausser die Kampfansage gegen WhatsApp?
Es ist viel Marketing für die eigenen Abos, da konkret für die Daten-Flat-Abos, die sind sehr erfolgreich von der Swisscom, die Infinity-Abos. Und dort ist jetzt eben neu, dass das I.O., dass man kann auch in der Schweiz telefonieren gratis, auch auf Festnetz- und Mobilnummern über den Dienst, also Telefonie-Flatrate. Und für die anderen, die ein anderes Abo haben, die können da eine Zusatzoption kaufen, die es gleich bringt. Das kostet dann aber 15 Franken im Monat, respektive für nicht Swisscom 120 Franken im Monat. Und da geht es natürlich auch darum, die Kunden, die noch so ein bisschen ältere Abos haben, zu diesen Daten-Abos zu locken. Das ist die Strategie von, seit vielen Jahren jetzt von der Swisscom, also Datenpauschalen eben zu verkaufen. Und das bedeutet auch, dass jetzt die Zeit definitiv eigentlich vorbei ist, dass man für einzelne Sachen zahlt, also dass man eben einen Telefonanruf pro Minute zahlt oder einzelne SMS abgerechnet werden. Wir zahlen eigentlich nur noch für den Netzzugang mit dem Abo.
Die Internetseite von der Migros, die vom amerikanischen Verteidigungsministerium und der US Navy, die von der Deutschen Allianzversicherung, vom Tourismus Tessin oder von der Büchergesellschaft Thalia. All diese Webseiten haben auf den ersten Blick überhaupt nichts Gemeinsames. Auf den zweiten Blick aber schon, und es ist erst noch etwas aus der Schweiz. Und Franziska von Grüningen ahnt noch mehr.
Luzi Müller von der SRF Digitalredaktion. Die Tatsache, dass du jetzt mir gegenüber sitzt, heisst, sie haben eine technische Gemeinsamkeit.
Ja, genau so ist es. Webseiten mit viel Inhalt, vor allem Inhalt, die laufend ändern, die tut man schon lange nicht mehr von Hand programmieren, sondern braucht eine spezielle Software dazu. Die heissen Content Management System. Also quasi das Gerüst, das man baut, wo man nachher die Inhalte mit diesen Webseiten abfüllt. Und die Webseiten, die du jetzt gerade aufgezählt hast, man könnte noch 100 andere anführen, die brauchen alle das gleiche CMS. Und das ist eine hübsche Schweizer Erfolgsgeschichte, die sich dahinter versteckt. Die Software kommt nämlich aus der Schweiz, heisst dort Magnolia, wird in Basel entwickelt, hat mittlerweile weltweite Kundschaft gefunden und reitet richtig auf einer kleinen Erfolgswelle im Moment.
Du hast mit dem Magnolia-Chef geredet. Wie ist denn die Firma dort angekommen, wo sie heute ist?
Der Chef, das ist der Pascal Mangold, der hat zusammen mit dem Boris Kraft vor rund 15 Jahren angefangen. Zuerst haben sie einfach Webseiten programmiert für lokale Unternehmen. Und haben dann irgendwann gemerkt, eigentlich wäre es viel gescheiter, statt selber immer neue Webseiten zu programmieren, eine Software zu entwickeln, wo andere Leute nachher damit die Arbeit machen können, die Software zu verkaufen. Es war ein einfacher Plan, aber trotzdem alles andere als ein Selbstläufer. Also die haben auch sehr magere Zeiten erlebt, haben phasenweise alle, bis auf 2 Mitarbeiter alle müssen entlassen, schweren Herzens. Heute, jetzt 10 Jahre später, sind sie wieder 50, also mehr denn je, ja. Und immer noch am Wachsen. Hat aber, wie der Pascal Mangold selber sagt, schon sehr viel Durchhaltewille gebraucht.
Ich sehe immer, dass das Glas eigentlich halb voll ist, nicht halb leer. Also ich probiere, die guten Sachen im Leben zu sehen, weil sonst hätte ich schon ein paar Mal aufgehört, mit Magnolia als Produkt weiterzufahren.
Im Moment ist das Glas von Magnolia-Chef Pascal Mangold offenbar recht voll. Was hat zu diesem Erfolg geführt?
Ich glaube, ein Teil des Erfolgs ist, dass sie ein Open-Source-Modell verfolgen. Das bedeutet, dass man ihre Software komplett kostenlos herunterladen, brauchen, selber verändern. Da verdienen sie gar nicht dran. Das hat es möglich gemacht, dass sich die Software verbreitet hat. Und daneben haben sie noch eine zweite Version, die sie für grosse Firmen entwickeln, wo es dann ein paar Zusatzfunktionen hat und die kosten dann. Und das heisst, sie haben jetzt mittlerweile genug grosse Firmen, die jährlich Lizenzen zahlen. Und offenbar haben sie jetzt genau so die richtige Balance gefunden in diesem Open-Source-Modell, das für sie funktioniert.
Wieso sind die nicht schon längstens im Silicon Valley, dort, wo man das Gefühl hat, dort gehören sie eigentlich hin?
Wow, schöner Wetter ist das hier. Ja. Das Schöne ist natürlich, dass man Software halt einfach überall entwickeln kann. Es ist kein Produkt, das man in die Hände nehmen muss. Kann man irgendwo auf der Welt machen. Aber natürlich spielt der Standort schon eine Rolle. Die Schweiz ist aber eben traditionell eigentlich ein sehr gutes Pflaster für so eine Art und Weise von Software, für die CMS. Content-Management-System. Es gibt ein prominentes Beispiel, ist Day, eine Firma, die ebenfalls aus Basel stammt, die schon länger erfolgreich ist, die Bekanntheit bekommt mit ihrem Börsengang und dann vor 3 Jahren vom amerikanischen Software-Gigant Adobe gekauft worden ist für richtig viel Geld. Die Hauptarbeitsplätze, das Schöne da, die sind in der Stadt in Basel geblieben allerdings. Dann ein anderes Beispiel wäre Jahiha, das ist eine Software-Firma aus Lausanne, also aus der Westschweiz, die etwas Ähnliches anbietet. Und da gibt es noch weitere kleine Buden aus der Schweiz, die alle erfolgreich sind.
Das erstaunt mich jetzt noch, dass du sagst, das sei ein gutes Pflaster. Was sind die Gründe? Also, man kann ja sagen, wir haben hohe Löhne, müssen aber mit dem Rest der Welt konkurrenzieren.
Ja, laut dem Pascal Mangold, dem Chef von Magnolia, hat es verschiedene Gründe. Die Löhne, die spielen vor allem eine Rolle bei Dienstleistungen. Wenn es einfach darum geht, Webseiten zu programmieren. Dort sind sie zum Beispiel in der EU, hat man heute sehr viel tiefere Ansätze. Aber mit dieser so spezialisierten Arbeit, die sie machen, funktioniert das auch noch mit den höheren Löhnen für die qualifizierteren Jobs. Und dann gibt es andere Sachen im Gegensatz zu Zürich zum Beispiel, wo so grosse IT-Firmen wie Google anfangen, den Arbeitsmarkt auszutrocknen. Da findet man offenbar im Dreiländereck in Basel immer noch so Arbeitskräfte, sind übrigens nicht weniger als 14 Nationen vertreten im Hauptbüro in Basel von Magnolia.
Standortmarketing oder Standortförderung in der Schweiz, spielt die eine Rolle für so Unternehmen?
Nein, laut Pascal Mangold hat das nie eine Rolle gespielt. Aber er sieht noch einen anderen Grund, warum die Content-Management-Systeme eine Schweizer Tugend könnte sein.
Wir als Schweizer haben, glaube ich, irgendwie die Ordnungsliebe von einem so einem CMS, wo das impliziert. Das heisst also, System, wo strukturiert können verwaltet werden. Ich glaube, das spielt viel mehr Rolle wie der lokale CMS-Markt.
Und ein Video, wie es bei Magnolia aussieht, das findet ihr bei uns im Internet auf srf.ch unter der Rubrik Digital. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns möchtet sehen, dann könnt ihr das auf YouTube. Unsere Show dort heisst SRF Digital und man kann sie natürlich auch abonnieren. Jetzt ein kleiner Tipp für alle, die schnell reich werden wollen. Probiert es doch mal mit Game Design, also mit der Entwicklung eines Computerspiels. Gunpoint zum Beispiel, das hat in genau 64 Sekunden seine Entwicklungskosten schon wieder eingespielt. Gut, muss man jetzt vielleicht auch noch sagen, es hat auch nur $30 gekostet, das Game überhaupt zu machen, aber die 64 Sekunden, die waren auch nur der Anfang gewesen. Gunpoint verkauft sich so gut, dass der Tom Francis, der das Game programmiert hat, dass der jetzt seinen Brotjob kann an den Nagel hängen kann. Sich nur noch im Game entwickeln widmen. Gut so, sage ich, immer wenn ihr so weitermacht wie mit Gunpoint. Tönt geheimnisvoll die Musik. He? Und Geheimnisse sind wichtig in Gunpoint. Genauer gesagt, es ist wichtig, an die Geheimnisse herzukommen. Wir spielen den Richard Conway, das ist eine Art Spion zum Mieten. Und Aufträge hat er mehr als genug, vor allem seit er selber in einen Fall verwickelt ist, wo all seine Klienten irgendwie auch mit drin hängen. Aber zurück zu den Geheimnissen. Wir bekommen zum Beispiel den Auftrag, einen Computer im dritten Stock von einem Haus zu hacken. Problem, das Gebäude wird gut bewacht. In jedem Stock stehen Wach- und Bewegungssensoren und so Zeugs, das hat es auch noch. Zum Glück sind wir nicht ganz unvorbereitet. Zum Beispiel haben wir so eine Hightech-Hose, wo wir sehr weit und vor allem sehr hoch können springen können. Etwa auf das Dach von einem Haus rauf und von dort können wir uns dann ins Innere schleichen. Oder, nicht ganz so elegant, wir springen einfach durch ein Fenster durch, direkt auf einen Wachmann. Und er. Das ist das Geräusch, wenn man ihm auf den Kopf holt. Das wichtigste Gerät bei Gunpoint ist aber der Crosslink. Ein Apparat, wo man die elektrischen Schaltungen von einem Gebäude umprogrammieren kann. Das klingt jetzt zuerst mal ziemlich lahm, aber mit dem Crosslink kann man zum Beispiel einen Lichtschalter so verkabeln, dass er nicht mehr das Licht anlädt, sondern einen Stromschlag durch eine Steckdose jagt. Und wenn der Wach daneben steht, einfach weniger. Mit dem Crosslink machen wir aus jedem Haus ein System, das auf Knopfdruck etwas ganz Bestimmtes macht. Lichtschalter, Steckdose. Oder ein Bewegungsmelder, der nicht mehr den Alarm auslöst, sondern einen Stock weiter oben eine Tür auftut. So können wir die verrücktesten Schaupläne basteln oder wir können es immer auf die grobe Tour probieren. Das Spiel lässt uns die Wahl, es gibt nie nur einen Weg, wie man ein Level lösen kann. Und, das muss unbedingt noch gesagt sein, Gunpoint ist stellenweise sehr, sehr lustig. Sei es die schnodrigen SMS-Dialoge zwischen Conway und seinen Klienten oder die Extra-Auszeichnungen, die wir uns verdienen können. Wenn wir zum Beispiel einem auf den Kopf schlagen, dann gibt es nach 40 Schlägen eine Auszeichnung. Einfach nur, damit wir endlich aufhören. Und er steht, auf diese Auszeichnung können wir im Fall nicht stolz sein. Es ist schwierig, an Gunpoint irgendetwas zu kritisieren. Außer vielleicht, dass es zu kurz ist. Es geht etwa 3-4 Stunden, um es durchzuspielen. Liegt auch daran, dass es kein besonders schweres Game ist. Werden wir von einem Wachmann erschossen, dann können wir entweder den Level neu starten oder wir können uns einfach ein paar Sekunden zurückversetzen. Dorthin, wo man in Sicherheit einen neuen Plan aushacken kann. Also, nicht übermenschlich schwer und schnell fertig. Ich glaube, es gibt schlimmere Kritikpunkte. Gunpoint kann man direkt über die Steam-Plattform im Internet abladen. Im Moment zwar erst für Windows-Computer, aber Versionen für Mac und für Linux sollen noch kommen.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Ja, diese Woche haben wir auch wieder Mails bekommen von euch und eins davon hat der Luzi Müller jetzt mitgebracht.
Es ist eine Mail vom Urs Durr. Er hat uns geschrieben zum gleichen Thema, wo wir im letzten Podcast schon Hörermail dazu rausgepickt haben, zum Thema Netflix schauen in der Schweiz, obwohl das ja eigentlich von der IP-Blockade her gar nicht geht, obwohl wir das normalerweise nur in den USA können.
Das ist also etwas, was die Leute bewegt.
Das bewegt die Leute ganz offenbar. Und der Urs Durr hat vor allem einen ganz interessanten Tipp gegeben. Er hat gesagt, er habe selber eine Adresse gefunden, wo man das ganz einfach machen könnte, indem man einfach den DNS-Server im eigenen Computer ändert. Der Dienst heisst tunlr.net, T-U-N-L-R.net. Und die DNS-Adresse, das ist einfach das, wo am Computer sagt, wo er welche Dienst findet im Internet. Das ist einfach ein einfaches Adressfeld, das man in den Netzwerkeinstellungen am Computer muss ändern muss. Das ist also wirklich sehr einfach. Ich bin total überrascht gewesen, habe das nicht gekannt und bin auch überrascht, dass das allein funktionieren soll. Es sieht aber absolut so aus, der Urs sagt uns das und auch, wie das beschrieben ist, das How-To auf dieser Webseite, wie das funktioniert, tönt extrem vielversprechend. Wie es geht, habe ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstanden. Sie sagen es auch nicht. Sie sagen einfach, we're using sophisticated technologies. Also sie haben irgendein Geheimrezept, das ich total spannend finde. Und mein Tipp ist einfach, wenn einem das interessiert, absolut ausprobieren, kaputt machen kann man nicht. Und ich würde es selber auch machen.
Und das hast du, glaube ich, auch noch gesagt, gratis ist es auch, oder?
Kostet nichts, offenbar, ja.
Und wenn ihr auch so einen Hinweis habt oder ein anderes Feedback oder vielleicht auch mal Kritik, dann schreibt uns das, und zwar an unsere Adresse digital@srf.ch. Oder ihr könnt es auch über Facebook machen, SRF Digital, alles zusammengeschrieben. SRF Digital heissen wir dort. Und jetzt zu unserer Leseliste für das Wochenende, das Digital am Sonntag. Guido, du stellst dort auch die Leseliste zusammen. Was hast du diese Woche drin?
Ich habe einen spannenden Artikel gelesen im MIT Technology Review, und die haben sich halt auch wie viele im Moment so mit dem Thema Datensammeln beschäftigt und haben noch einen interessanten Vergleich gemacht. Sie haben nämlich erinnert an Robert McNamara, das ist der US-amerikanische Verteidigungsminister gewesen während dem Vietnamkrieg. Das ist eigentlich so der erste gewesen, der versucht hat, harte Daten und Statistiken zu sammeln und dann aufgrund von dem politische Entscheidungen zu fällen in der Administration. Und das ist dort ziemlich schief gegangen, weil häufig die Daten nicht gestimmt haben oder weil man sich zu stark auf einzelne Kennwerte konzentriert hat und dann die Leute weiter unten in der Hierarchie haben angefangen, diese Werte besonders zu betonen oder fälschen zum Teil. Und er hat dann in seinen im fortgeschrittenen Alter in so Memoiren dann eigentlich zugegeben, dass das ein totaler Fehler war, sich so fest auf die Daten zu verlassen. Und die Autoren von dem Artikel nehmen das jetzt so wie als eine Warnung, oder? Dass wir jetzt eigentlich in einer ähnlichen Situation sind, dass sehr viele Institutionen, Staaten und Unternehmen Datenberge ansammeln und dann so deren Illusion könnte erliegen, dass man jetzt da einfach statistisch alles kann belegen, oder? Und alles beweisen kann und immer sicher ist, dass es stimmt und dass es eben durchaus die Möglichkeit gibt, dass man halt daneben liegt.
Also ein ziemlich aktuelles Thema im Moment. Hast du noch etwas anderes in der Leseliste?
Noch etwas Leichteres. Und zwar hat bei Ars Technica einen gefunden, jetzt nimmt es ihnen mal Wunder, was eigentlich passiert, wenn man immer, wenn das Internet so ein Pop-up bringt oder nach einer Suche einem vorschlägt, hey, installiere gratis die und die Software, wenn man dann immer einfach sagt, ja, alles installieren, alles reinwinken, egal, ob es ein bisschen schmuddelig ist oder ob es einem sowieso schon verdächtig reinkommt. Und er hat dann so gesucht nach Free Games oder Free Music, Free Screensavers, und einfach alles installiert. Und hat dann natürlich sehr schnell einen Computer gehabt, der voll war mit Viren und Werbung und Software, die nicht mehr funktioniert hat und so. Und ein Leser unter dem Artikel bringt das dann eigentlich noch schön auf den Punkt und kommentiert, das ist eigentlich genauso wie der PC von meinem Vater.
Also mal vorausgesetzt, ihr habt nicht so einen PC, dann könnt ihr die Leseliste auch bei uns im Internet finden auf srf.ch. Dort unter Digital haben wir all die Artikel für euch zusammengestellt. Und dort findet ihr auch alle anderen Artikel zu unserem Beitrag von dieser Woche und könnt gerne noch einen Kommentar hinterlassen. Und das war es wieder mit Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.